willkommen zur Folge 201 vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute mit mir in der Aufnahme sind der Moritz.
Guten Abend, wir sitzen nebeneinander.
Der Jan, hallo Jan.
Hallo zusammen.
Und der Tim, hallo Tim.
Einen wunderschönen guten Abend.
Ich glaube, wenn unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer ein Bild von uns haben wollen, wie wir heute aufnehmen, dann sind diejenigen im Vorteil, die nach Abpfiff der Partie am Samstagabend noch dran geblieben sind und Daniel Thun im Kreise seiner Spieler gesehen hat. So ungefähr sehen wir auch aus. Jedes zweite Wort von einem Achselzucken begleitet völlige Tristesse und man weiß auch nicht genau, was das einem bedeutet. Es war das Bild zum Spiel und zur aktuellen Situation der Fortuna und vielleicht auch dieses Podcast. Man weiß es nicht. Ja, ein Schulterzucken dazu.
Ratlosigkeit macht sich breit.
Ratlosigkeit macht sich breit. Wahlweise sitze ich irgendwo in der Ecke neben der Auswechselbank im Dunkeln, habe einen Hoodie übergezogen und bin kaum noch zu sehen im Aufnahmezimmer. Also an Bildern sehr reicher Spieltag, würde ich sagen.
Ja, also wer das nicht gesehen hat von euch, weil er vielleicht im Stadion war oder das Spiel auch sonst nicht sehen konnte, also ich glaube, dass Jan da irgendwie jetzt auf zwei Situationen anspielt, das ist echt schon relativ bedeutend bei dem, wie man halt eben auch dieses Spiel und die Saison analysieren kann. Zum einen gab es da eben diese Szene, wie Daniel Thun in den letzten 5 Minuten halt neben oder eigentlich fast hinter der Auswechselbank gehockt hat, so im Dunkeln. Also das war schon auch ein sehr, sehr eingängiges Bild irgendwie, dass die Fernsehkameras einem da gezeigt haben und auch einfach völlig ratlos aussah und auch einfach völlig, ja, fast schon gebrochen irgendwie. Und dann besonders nach dem Spiel irgendwie die Bilder aus dem Kreis, wo dann der Trainer nochmal die Mannschaft irgendwie in diesen Kreis holt, und dann nochmal zur Mannschaft spricht auf dem Feld. Das war wirklich auch sehr, sehr eindrücklich, wo die Kamera lange drauf gehalten hat und man einfach sehen konnte, dass, auch wenn man natürlich nichts verstanden hat, Daniel Thun einfach allein durch Körpersprache, Gestik, Mimik, wie auch immer, sehr, sehr deutlich da gemacht hat, dass er einfach nicht mehr weiter weiß. Also da war sehr, sehr viel Schulterzucken und sehr viel passive Aggressivität eigentlich drin, irgendwie in dem, was man da erkennen konnte. Das waren Bilder, die wirklich schockierend waren, fand ich.
Ja, sah wirklich nach einem großen, ja Leute, dann weiß ich es auch nicht. So. Mhm. So sah das für mich aus. Also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, jeder zweite Satz war, dann weiß ich es auch nicht, Leute. So.
Ja, aber ich meine, einmal drüber schlafen und Thun hat sich ja schon wieder kämpferisch geäußert. Also halt, wenn man irgendwie anders auftritt, natürlich darf man nicht nochmal so auftreten, dann wäre Platz 3 immer noch in Reichweite und so weiter. Also das hat er ja am nächsten Tag schon wieder gesagt. Also ich meine, man kann
ja
jetzt...
Ja, aber das reiht sich ja ein in die letzten Wochen. Daniel Thun gibt ein Bild nach Spielen ab. Das ist ja jetzt nichts, wo man sagt, das war jetzt einmal, sondern das fügt sich ja eher ein und das andere ist dann halt der Tag danach. Aber ich glaube, wenn man, also klar, die Emotionen nach dem Spiel, aber wenn man, ich glaube, da steckt viel drin.
Ja,
viel klar. Ratlosigkeit, viel, ja, es steht halt einfach sinnbildlich und deshalb neigt man vielleicht dann auch, und davor warnst du ja gerade, Dinge überzuinterpretieren, aber es passt einfach 1:1 auf das Bild, was man halt davon hat, wie die spielen, und das Ergebnis sagt es dann auch, und ja.
Ja, genau, aber ich warne davor, das jetzt überzuinterpretieren, dass er kurz vorm Rücktritt steht oder so, also das sehe ich nicht.
Hat ja keiner gesagt.
Ja,
das glaube ich auch nicht.
Ja. Großhopp Rauschmiss steht da. Nein.
Auch das glaube ich nicht.
Ja. ja, weiß ich nicht. Darüber, ich glaube, ja. Ich habe das Gefühl, wir werden sehr, sehr viel Zeit haben in den nächsten Wochen über eben genau diese Dinge, die Perspektiven, wie geht's weiter, die Ausblicke und keine Ahnung, was bedeutet das alles, zu diskutieren, weil eventuell ist das, was Tim letzte Woche gesagt hat und was natürlich in den, ist es rechnerisch nur noch 3 Punkte bis zum dritten Platz, das stimmt alles, aber die Tendenz weist eher Richtung, die Saison trudelt aus und dürfte nicht zu.
Ja. Tatsächlich,
die spielerische Tendenz weist ja eben auch schon sehr, sehr lange in diese Richtung und jetzt weist halt eben die Tendenz der Ergebnisse dahin. Also von daher, es müsste wirklich schon eine enorme Trendwende kommen, damit das irgendwie nochmal interessant wird. Und so richtig scheint ja niemand damit zu rechnen. Also das sah ja auch bei der Mannschaft nicht so aus, wenn man sich anschaut, wie die Fortuna gerade auf den sozialen Medien kommuniziert, scheint da ja dran geglaubt zu werden, noch scheint man irgendwie zu versuchen, das wenigstens noch den Fans zu vermitteln. Also ich glaube, wir können da wirklich einen Haken dran machen.
Naja. Ein statistisches Schmankerl, wenn man jetzt mal die Saison rausnimmt, wo Daniel Thun die Mannschaft auf Platz 16 übernommen hat und dann noch auf Platz 10 geführt hat, hat man in den Folgesaisons nur einmal nach einem dritten Spieltag auf einem zweistelligen Tabellenplatz gestanden und da ist man jetzt kurz davor. Also so schlecht wie jetzt lief es unter Thun noch nie. Und ja, wo da irgendwo ein Hoffnungsschimmer in diesem Spiel sein soll, was wir jetzt besprechen werden, dass es sich bald ändern wird. Vielleicht finden wir irgendwas. Einen. Okay, super. Dann bewahren die lange auf, weil wir müssen jetzt so brutal es ist durch dieses Spiel durch.
Oder du wirst ihn in verschiedenen Varianten mit verschiedenen Worten immer wieder einflechten, damit es mehrere Punkte sind.
Ja, es ist wirklich auch nur einer, der aus einer Situation auf einer Situation auch nur beruht. Okay. Weil ich was gesehen habe, was ich bei der Fortuna lange vermisst habe und was eigentlich ein großer Kritikpunkt von mir war. Und das habe ich plötzlich gesehen.
ich weiß, was
sehr du glücklich bist. Gemacht. Ja, du warst ja dabei.
Also ich habe es aber, ich habe dir ja schon im Vorgespräch gesagt, dass ich eigentlich alles von dem Tag vergessen habe. Ich weiß nichts mehr von dem Spiel und nein. Aber ja. Aber auch wenn man, auch ich glaube auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich schon länger verfolgen können, jetzt erahnen, worin es geht, sind aber natürlich jetzt auch so ein bisschen angeteasert und wollen unbedingt dranbleiben.
Oh ja, genau. Ob du da nicht die Leute auf die falsche Fährte führst und selbst auf dem Holzweg bist.
Vielleicht bin ich selbst auf
dem Holzweg, ja. Maybe, wir werden sehen. Who knows? Tim, du wolltest doch gerne ins Spiel einsteigen.
Ja, genau. Also tatsächlich, wenn ich mir überlege, wie am Ende diese Ratlosbilder kamen und dass bestimmte Dinge anscheinend nicht umgesetzt werden, wie Daniel Thun es möchte, dann muss man sich trotzdem fragen, gut, er sucht die Spieler aus, die spielen. War das eine Aufstellung, mit der man was mitnehmen wollte aus Hamburg? Wie seht ihr das? Oder war das zu defensiv generell schon mal aufgestellt?
Naja, unser lieber Freund Christian würde ja sagen, das ist einfach der Daniel Thun gegen den HSV. Tief stehen und dann gucken, ob was geht. Und manchmal geht was und häufig auch nicht.
Ich erweise ja auch Daniel Thun gegen eigentlich fast jede Art von Spitzenmannschaft diese Saison und vor allen Dingen auch in der Rückrunde. Ne? Also wir haben ja genauso gegen Hannover gespielt, wir haben ja genauso gegen Köln gespielt. Dazu kam dann ja eben auch noch die Verletzungen, so dass man ja wirklich auch schon ganz automatisch irgendwie, glaube ich, nicht mit der Elf beginnen könnte, die man sich da jetzt irgendwie gewünscht hätte. Da musste man schon viel hin und her schieben. Und dann wurde ja außerdem, glaube ich, von Thun ja auch jetzt im Nachgang der Partie auch gesagt, dass eigentlich nicht der Plan gewesen ist, dass man sich halt so weit zurückzieht, sondern dass die Mannschaft das einfach automatisch gemacht hat. Dass also man wieder mal ganz klar konstatieren kann, dass die Mannschaft nicht das umgesetzt hat, was sie vom Trainerstab mit auf den Weg bekommen hat.
Jo, aber jetzt guck mal, zählen wir das doch mal durch. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6 Verteidiger. Mhm. 1, 2, 3, 4, na, 3,5 Offensivspieler. Was denkt denn Daniel Thun, was da passiert?
Genau, also ich denke mir auch gerade, wer ist denn da der Abwehrspieler, der seine Offensivaufgaben, so wie er es Untertune immer umsetzen muss, nicht ausgelebt hat. Also ja, an wen Flügel. Hat er denn da gedacht?
Also wenn du eine Dreierkette mit zwei Flügelschienenläufern hast, dann setzt du ja darauf, dass diese Flügel nach vorne kommen.
Ja, ja. Aber Moritz Heyer und
Heyer, ganz genau.
Ja. Gut, also, das ist jetzt eine andere Frage. Ja. Also das, wie das personell aussieht, wir haben ja jetzt gerade mal von der Struktur, also von der Aufstellung quasi geredet.
Aber ja, das, ich habe halt muss von sechs sein, gelernten ne? Verteidigern gesprochen.
Ja, also ich sehe auch nicht, wo Heyer einen Schienenspieler abgeben soll. Ja. Also nach dem, was ich bisher von ihm gesehen habe im Fortuna-Dress, ich muss sagen, vorher, ich habe jetzt nicht sämtliche Spiele auf Videokassette von ihm von vorher, aber ganz im Ernst, da fehlt mir einfach die Fantasie, wie aus Moritz Heyer mal ein Schienenspieler werden soll.
Und Gavurier übrigens volle auch. Zustimmung, ja. Das ist volle Zustimmung, das gilt, glaube ich, genau, gilt für beide. Sicherlich nicht die beste Position, deswegen fand ich es auch nicht gut, dass man wieder auf die Dreierkette gegangen ist. Allerdings weiß ich nicht, ob das jetzt mit einer Viererkette so wahnsinnig viel anders ausgesehen hätte, weil natürlich können wir jetzt irgendwie kritisieren, dass da so viele Defensivspieler auf dem Platz standen. Ich sehe aber auch nicht, welche anderen Offensivspieler man da halt irgendwie mehr hätte reinbringen können.
Moment. Das kritisieren wir aber gar nicht. Wir kritisieren ja nicht, dass so viele Defensivspieler auf dem Platz stehen. Wir kritisieren, dass Daniel Thune behauptet, dass die Ausrichtung eine andere gewesen wäre. Und das, wo man sich denkt, naja, wenn du so aufstellst mit den Spielern und eine andere Ausrichtung erwartest, dann fragt man sich schon, ob das so sein kann.
Es geht doch wahrscheinlich jetzt einfach um die Pressinghöhe, oder? Und auch die Pressinghöhe kannst du ja theoretisch, wenn die Mannschaft das in der Verbundverteidigung vernünftig umsetzt, kannst du die Pressinglinie ja viel, viel weiter nach vorne schieben. Es geht doch nicht darum, ob jemand jetzt im Mittelfeld irgendwie zwei Leute austribbeln kann, sondern es geht doch wirklich einfach nur um die Pressinglinie. Und da hat man ja von vornherein einfach, weiß ich nicht, mal mindestens 10, 20 Meter wahrscheinlich weiter hinten gestanden, als man das eigentlich wollte.
Ja, aber und ja, du hast halt automatisch...
Ist, wenn du diese Leute hast, die orientieren sich eher Richtung eigenem 16.
So. Ja, ich glaube, also die denken so als defensiver, plus halt die allgemeine Lage der Fortuna, die halt dazu aufführt. Plus die letzten Spiele gegen den HSV oder gegen Spitzenmannschaften, die auch immer so waren. Ne? Also klar kannst du das offensiver spielen oder halt höher stehen spielen, aber dass es dann so läuft, wie es läuft, das hat ja das hat mich nicht überrascht.
Also das hat das, glaube ich, niemand von uns.
Ja, eben. Wir haben das ja, wir haben ja dieses die Herausforderung dieser Aufnahme ist ja auch, dass Lou, Mo und ich das zusammengeguckt haben und uns da schon die diverse Sachen austauschen konnten. Und einer der Dinge, die ja da diskutiert worden ist, das Spiel fühlte sich von Anfang an wie das Spiel eines Dritt- oder Viertligisten gegen einen Champions League spielenden Bundesligisten in einer frühen Runde des DFB-Pokals, wo man halt hofft, dass man irgendwie nicht das frühe Tor kriegt. Tim atmet schon wieder schwer ins Mikro.
Ja, also ist tatsächlich auch so, dass ich mir in der Anfangsphase Klassenunterschied aufgeschrieben habe.
Ja.
Da muss ich aber auf der anderen Seite sagen, das haben wir schon ein paar Mal so erlebt, dass man erstmal die erste Viertelstunde überleben musste. Vielleicht nicht mit so einem gegen einen ganz so stark aufspielenden Gegner. Was mich wirklich aus der Ruhe gebracht hat, und das war dann nach 7 Minuten.
Ja, ja, eben.
Dann schon 1-0 steht. So.
Genau, das ist aber Teil.
Genau.
Das ist aber Teil dieses DFB-Pokalgefühls, wo du denkst, jetzt kein frühes Tor kassieren, damit dann halt möglichst lang zu 0 stehen, dann könnte vielleicht was gehen gegen den überlegenen Gegner. Und nach der 6. Minute Fernschuss in Winkel war halt klar, ah, scheiße, das war jetzt wirklich aus vielen Gründen schlecht. Ja, und dann ging das ja auch so weiter.
Ja, ja, klar.
Die Macht können ja innerhalb von 10 Minuten da halt 2-3-0 führen. Tun sie dann nicht. Aber und das zieht sich ja durch einen Großteil dieses Spiels.
Ja, also das,
was man da sah.
Ja, an diesem Abend, ich finde auch in der Höhe hat man halt verdient verloren. Ich meine, der HSV war in allen Belangen besser, griffiger, immer einen Schritt schneller, einen Gedanken schneller. Aber ja, es ist halt,
also das,
ich weiß nicht, ist auch ein Qualitätsproblem, ja. Ne? Es ist jetzt natürlich klar, haben wir jetzt eben gesagt, so viele Defensivspieler und man steht zu tief und presst situativ nicht anders. Aber insgesamt habe ich da einen Gegner gesehen, der halt auch einfach, ja, in dieser Saison wahrscheinlich, wenn man öfters gegen den HSV müsste, 7 von 10 Spielen gewinnen würde. Egal, wer da jetzt gerade verletzt ist oder nicht.
Ja, aber dazu gehört, klar, der HSV war halt einfach auch sehr viel besser, auch sehr viel besser eingestellt. Weil wir haben ja erst jetzt diskutiert über nach der Äußerung von Thune, ne, ich wollte offensiver spielen und so. Aber dann ging es halt darum, die defensive Ausrichtung. Das ist der nächste Schritt, den wir diskutiert haben. Aber worüber man jetzt ja reden muss, ist, man hat ja versucht, irgendwie den Bus zu parken dann, oder man wollte es vielleicht nicht nach Daniel Thune, hat es aber gemacht. Aber das hat man ja trotzdem auch nicht hinbekommen. Also ja. Das ist ja der nächste Punkt. Selbst das, was man dann gemacht hat, was vielleicht nicht, vielleicht liegt das auch, ne, kausal zusammen, wenn man irgendwie was anderes vorhat und dann irgendwie dann doch sich überlegt, José Mourinho wäre jetzt der bessere Trainer, ja, dann funktioniert das überhaupt nicht. Also die standen halt tief und trotzdem hat der HSV in diesen gefährlichen Zonen vom 16er viel zu viele Freiheiten gehabt. Also das defensive Mittelfeld das ganze Spiel über einfach nicht gut im Raum stehend, schlechte Aufteilung aller Mannschaftsteile, die halt eng nebeneinander stehen und sich alle sehen können und quasi sich sogar anfassen können, so nah stehen die beieinander, mehr oder weniger, kriegen es trotzdem nicht hin, diesen Raum dicht zu machen. Das ist ja fast schon auch eine Kunst.
Ja, im Prinzip auch das, was Daniel Thune in diesem Gespräch dann mit der RP, glaube ich, dann auch sagt, so, ne? Von wegen, wir wollten viel höher verteidigen. Wir haben eigentlich gesagt, wir wollen unbedingt eine hohe Kompaktheit, aber wir haben tief gestanden und waren nicht kompakt, sondern es war ja komplett löcherig. So, und das war, glaube ich, das Problem. Und dann kommen da eben auch, wie in den letzten Spielen auch, dann immer schwerwiegende Fehler auch noch hinzu. Jetzt beim 1-0 ja sogar mal von Johannesson, den man wirklich beim schlechten Tag haben auch nicht ausnehmen kann diesmal, sondern der auch mit der ganzen Mannschaft zusammen ziemlich geschwommen ist, der natürlich auch so eine komische Defensivaufgabe hatte, nur defensiv auftrat und die Verbindungen stimmten alle nicht. Also wahrscheinlich konnte selbst ein Johannesson da auch nicht viel retten. Aber genau das, was Jan sagt, hat auch Daniel Thune dann hinterher schon auch festgestellt. So, wir wollten erstens höher stehen. Ich habe der Mannschaft gesagt, sie soll kompakt stehen. Wir standen tief und nicht kompakt.
Aber dann du hast es quasi auf so eine Einzelleistung dann runtergedreht. Aber es bleibt dann doch eigentlich die Trainersache. Also da muss man doch sagen, wenn Thune das auch noch bestätigt, so, er hat folgende Spieler zur Verfügung, die er aufstellt, in der Formation, die er aufstellt. Keiner von uns ist überrascht, dass es dann defensiver ausgelegt wird, als das vielleicht angedacht ist. Und daraus resultieren dann halt schlechte Zusammenspiele und eine mangelnde Kompaktheit. Dann muss doch man noch sagen, dann ist halt der Plan von Thune mit dem Spieler, den er zur Verfügung hat, einfach falsch. Dann muss er halt von vornherein sagen, so hier, Bus parken, wir stehen dann hinten drin und hoffen, gucken mal, was geht. Das hat er nicht gemacht. Und man kann daraus sagen, ja, daraus entstehen halt eben Fehler, die halt zu einem Spiel führen, das du nicht gewinnen kannst. Man kann darüber diskutieren, ob die Fortuna ein Spiel gewinnt, wo sie nur hinten drin steht und ob der HSV nicht doch noch Wege gefunden hätte. Ja, aber
so ist das Resultat ja klar. Da würde ich, glaube ich, nicht unbedingt zustimmen. Also ich glaube, ein Teil ist natürlich, genau wie Tim das gesagt hat, schon auch eine Qualitätsfrage. Man darf, glaube ich, nicht vergessen, dass, weiß ich nicht, jetzt nur mal beispielsweise Johannesson und Zimmermann beide eigentlich in dieser Rolle als verteidigende Sechser, glaube ich, nicht ideal gecastet sind, dass da sonst irgendwie, ne, mit den beiden Schienenspielern auf den Seiten vielleicht irgendwie, dass das nicht ideal ist. Aber dass wir jetzt nicht überrascht waren, wie das gelaufen ist, liegt nicht nur daran, dass dieser Plan halt falsch war, und da stimme ich dir schon auf jeden Fall auch zu, dass es falsch ist, gerade weil wir auch einfach diese Saison und eigentlich auch schon seit mehreren Saisons gesehen haben, dass die Dreierkette halt nie funktioniert, nie, dass wir da überhaupt gar nicht stabil sind mit, sondern ein Teil, warum ich halt überhaupt nicht überrascht bin, ist einfach, weil es mich überhaupt nicht mehr überrascht anhand von dem, was ich jetzt bisher gesehen habe in dieser Saison und speziell jetzt in den letzten Wochen und Monaten und was dann danach eben auch vom Trainer kommuniziert wurde. Ich bin nicht überrascht, wenn das, was der Trainer der Mannschaft mit auf den Weg gibt, nicht umgesetzt wird, beziehungsweise der Trainer die Mannschaft nicht erreicht.
Ja.
Ja, weil, vor allem, weil das ja auch selber sagt, ne? Wie soll man da auch dann davon überrascht sein, wenn man denkt, oh, das könnte jetzt eine dieser Spiele sein, von denen Daniel Thun öffentlich laut redet? Mhm. Aber wenn man den Bus parken will, dann muss man natürlich an den richtigen Stellen pressen, man muss gut verschieben, man muss kompakt stehen, aber man muss auch mal Zweikämpfe führen. Also man ist ja gar nicht in Zweikämpfe reingekommen, richtig. Und das zieht sich ja auch durch die Saison. Also Fortuna ist die Mannschaft in der Liga, die die wenigsten Zweikämpfe führt. Der HSV übrigens die weit wenigsten Zweikämpfe führt, die dann aber prozentual ein bisschen erfolgreicher als die Fortuna. Ah, also bei dem Spiel hätte ich mir dann doch man auch zwischendrin nochmal einen Marcel Sobotka gewünscht, auch wenn das Spiel trotzdem 4-1 ausgegangen wäre, aber einfach, wenn man naja, so unterlegen ist.
Naja, aber das liegt halt natürlich an der Raumbesetzung. Ja. Die haben ja, also der HSV hat ja viel gepasst, die hatten ja,
ja
in der Regel den Ball nicht lang am Fuß, wo du halt hingehen kannst, sondern der Ball ist dann halt, es geht ja um Balleroberungen, die man hätte auch noch, also auf dem Weg zwischen zwei HSV-Spielern, wenn der Druck bekommt, aber das ging ja. Also, ne, da kommt man in keinen Zweikampf rein, wenn die Gegner den Ball laufen lassen können. Und das konnten sie halt über relativ lange Phasen dieses Spiels.
Ja. Also immer einen Schritt und einen Gedanken schneller war der HSV.
Ja, außer in der Situation, jetzt gehen wir doch mal um die Spielsituation, also dass der HSV sich seiner Sache sehr sicher sein konnte und sich quasi auch von der eigenen offensiven Power, die sie da auf den Platz gebracht hat, auch hat mitreißen lassen. Das sah man dann ja beim 1-1. Ein Fehler, der, so kann man sagen, dadurch entsteht, dass die Fortuna sie den HSV durch die eigene Schwäche so eingelullt hat. Ich glaube, das wäre, wenn die Fortuna bis dahin mehr Gegenwehr gezeigt hätte, nicht passiert dem HSV. Na gut, das ist beim HSV natürlich auch ein Quatsch, das zu sagen wahrscheinlich, aber da kommen ja mehrere Fehler beisammen, ist auch gut gemacht. Aber das war ja so ein Moment, wo man dachte, okay, vollkommen unverdient. Das Wort unverdient ist eigentlich zu schwach für das, was da passiert ist beim 1-1. Aber dann kann man ja sagen, so, Fortuna macht jetzt Fortuna-Dinge und unverdient sich da halt ein Punkt durch dieses Spiel.
Eine hast Sache.
Hast du das gedacht in dem Moment? Anbringe? Ich nicht.
Also ich wollte es denken, weil Christian ja neben mir saß.
Ich hatte jetzt auch ein bisschen Hoffnung, gerade weil wir es eben auch schon so häufig diese Saison gesehen haben, dass man halt nur die eine Chance braucht, um dann am Ende irgendwie 1-1 zu spielen. Und ich fand es eben auch positiv. Es ist wirklich eine der wenigen positiven Sachen, diese Saison, die es halt gibt, dass man ja meistens aus wenig irgendwie relativ viel macht und dass man dann halt bei aller eigenen Schwäche halt irgendwie das, was der HSV dir da in diesem Moment anbietet, dass man das einfach eiskalt ausnutzt.
Es bieten aber auch, und jetzt komme ich zu meinem eigenen, einzigen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft, es bieten sowohl Kovnatski als auch Pejcinovic beide einen tiefen Laufweg an. Das sieht Moritz Kvarteng dann und kann diesen Pass spielen. Aber das ist ja was man wirklich sehr, sehr selten sieht und bei anderen Mannschaften ja viel, viel mehr, dass es wirklich Laufwege gibt, die dann eine Verteidigung auch mal aufreißen können. Jetzt stand da halt gerade gar keine, deswegen hat es sehr gut geklappt. Aber das hat mich positiv gestimmt. Es gibt die Möglichkeit, dass vorne an der gegnerischen Abwehrkette zwei Stürmer einlaufen und somit Löcher reißen in die Verteidigung. Das war es auch schon.
Das ist aber, nee, aber das ist doch eine perfekte Beobachtung, die du jetzt in verschiedenen Formen nochmal einbringen kannst. Ja, diese Raumverteilung da in der Offensive, die hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Vecinovic und Kovnatski zusammengespielt
situativ,
haben.
Situativ, ja auch, genau, situativ ne? Auf dieser
ja, ja.
Situation.
Also das kannst du jetzt schon noch ausbauen so. In den nächsten
Halbzeit. Und du hast ja auch situativ gepresst im Laufe des Spiels, in zwei Situationen.
In zwei oder so. Drei Situationen vielleicht sogar.
Ja,
ich bin
mir
nicht mehr sicher.
War auch gut, dass man den Quarteng, der zu dem Zeitpunkt anscheinend schon verletzt war, wie heute rausgekommen ist, dann nicht rausgenommen hat, dass er diesen Pass noch spielen konnte. Den hat man ja dann am Anfang der zweiten Halbzeit erst rausgenommen. Und der fällt ja jetzt erstmal aus. So viel zu Laufwege anbieten, war ja auch ein schöner Pass, den muss man erstmal so anbringen.
Oh, auf jeden Fall.
Und sehr schlecht verteidigt. Und ja, Jan hat die Gründe dafür schon ausführlich beschrieben, glaube ich.
Durch Unvermögen eingelullt. Ja. Das ist, das ist die große Kunst der Fortuna in dieser Saison. Und erklärt vielleicht auch, warum man so viel unverdient Punkte mitgenommen hat. Ja, man wiegt den Gegner in trügerischer Sicherheit.
Also quasi einlullen als Erfolgsrezept.
Ja. Ja. Okay. Das ist halt auf Kante genähtes Erfolgsrezept, ne?
Aber, ja. Vielleicht war das auch Daniel Thunes Ratlosigkeit hinterher, dass er nicht verstanden hat, warum die Hamburger sich nicht weiterhin haben
einlullen lassen.
So, ja. Ich verstehe es einfach nicht. Ich weiß es nicht. Warum hat das nicht weiterhin geklappt?
Ja, aber tatsächlich nach dem 1:1 hat man ja durch ein höheres Anlaufverhalten auch erstmal eine Weile es hinbekommen, dass das Spiel nicht mehr so klar für den HSV war, so 10 Minuten.
Ja.
Und dann ging es weiter im Minutentakt. Aber man muss ja diese 10 Minuten nochmal herausheben, wo man nicht unter Kreuzfeuer stand. Ja. Tja.
Und dann ging es wieder ab.
Ja.
Man also, hat trotzdem auch ja, keine zweiten Bälle erobert. Und
ja. Ja. Ich stelle gerade fest, dass das 2:1 noch in der ersten Halbzeit gefallen ist.
Ja, klar.
Ich weiß das.
Also Kastenmeier muss dann ein paar Mal wieder mal zeigen, warum er wahrscheinlich bisher der beste Spieler der Saison ist. Und dann klingelt es aber trotzdem, nachdem ja, Davy Selke Dinge macht, also da anscheinend eine Eckenvariante, die genauso geplant war. Kovnatski erwartet den hinter seinem Rücken ansprintenden Selke nicht und köpft dann ein. Schon auch ein ganz guter Laufweg, aber kann man auch verteidigen.
Ja, aber ich glaube, ne, wenn du so ein Ding am kurzen Pfosten gut machst, ist das schwer zu verteidigen.
Ja.
Das machen die. Ja.
Aber es ist trotzdem interessant, weil nachdem man seit dem 1:1 10 Minuten hat irgendwie das Spiel beruhigen können, dann kam wieder HSV, kommt dann der zweite Abschluss direkt nach dem 1:2, so als bräuchte man halt immer noch mal so ein Pieksen, so dass man merkt, ja gut, jetzt steht es 1:2, wenn wir jetzt gar nicht nach vorne spielen, verlieren wir dieses Spiel, und da kommt ja zumindest noch mal ein zweiter Abschluss in dieser Halbzeit durch Pejinovic, und dann war es das.
Immer wieder dann höchstens der Mut der Verzweiflung.
Ja, ne? Aber es genau.
Ist kein quasi intrinsischer Mut,
nein.
Mit dem man da in diese Spiele geht.
Ja. Und was habt ihr so zur Halbzeit gedacht?
Dass das kein besonders gutes Spiel von Fortuna war bisher.
Nee. Vor allem. Ja, aber habt ihr ja irgendwie eine Idee gehabt, wie man das ändern könnte? Oder hättet ihr was geändert? Oder also personell?
Ich glaube, uns ist viel mehr irgendwie aufgefallen. Ich glaube, uns ist da in unserer Debatte zur Halbzeit viel mehr aufgefallen, dass sich überhaupt niemand wirklich damit beschäftigt hat. Also was ja eigentlich als Fan und speziell dann irgendwie auch als jemand, der dann später, 2 Tage später im Podcast irgendwie nochmal darüber reden will, ja eigentlich irgendwie das Logische ist, was man da tun sollte, dass man sich irgendwie ein paar Gedanken macht, was könnte man ändern? Aber ich hatte das Gefühl, das war bei keinem von uns so. Also wir haben das, glaube ich,
schon diskutiert.
Aber ob man jetzt wirklich weg wechseln sollte. Also ich kann mich ehrlicherweise nur an diesen absoluten Notgedanken erinnern, den die Fortuna-Fans dann halt immer haben.
Ab der 35.
Ja, man kann halt Jonah Niemels bringen. Ja? Wir halt wissen, okay, wir sind halt offensiv so limitiert. Wir haben halt immer noch jemanden, den man irgendwie mit langen Bällen schicken kann und der dann sich irgendwie noch mit seiner Physis halt durchsetzen kann. Aber wenn das halt die einzige Debatte ist, die du halt führst zur Halbzeit von so einem Spiel, dann ja, spricht das, glaube ich, Bände darüber, was man sich da halt eigentlich aber noch ausgerechnet hat und was man eben auch der Mannschaft noch zugetraut hat.
Aber man muss ja sagen, den virtuellen Jonah Niemitz-Toren, die wir in der ersten Halbzeit schon anfingen zu zählen, einfach egal, wenn ein langer Ball von der Fortuna nach vorne geschlagen wurde, waren wir uns sicher, dass Jonah Niemitz den erlaufen und das Tor gemacht hätte. Da hätte der Fortuna schon in der ersten Halbzeit auch solide geführt. Ne? Ah. Also
jede Menge virtuelle Jonah Niemitz-Tore.
Jede Menge. Ja, darüber kommen wir ja noch mal zu. Das ist eine der diversen Fragen, die sich mir stellen bei diesem Spiel, warum er dann eingewechselt, aber dann doch relativ spät eingewechselt wird, wo man sich denkt, ja. Ich meine, den ersten Wechsel mit Appelkamp, den machen die halt, weil Quarteng verletzt ist. Auch geil, dass man das nicht zur Halbzeit macht, aber okay. Ja.
In einer Phase, in der HSV einfach alleine das Spiel gestaltet, auch.
Wie mehr oder weniger. Ne? Hast du denn noch was geändert zu Pause, Tim? Das würde mich interessieren.
Ja, also ich habe tatsächlich, ich hätte, glaube ich, auch nicht gewechselt. Einfach aus diesem einen Moment heraus, in dem man mal gefährlich geworden ist, was ja mit der Doppelspitze Pecinovic-Kovnatski zu tun hatte, wie wir eben gemerkt haben. Ich hätte nur nicht so lange Geduld gehabt mit den beiden da vorne drin und hätte wahrscheinlich auch früher nochmal mit ihm jetzt probiert, aber zur Halbzeit noch nicht.
Nein. Ich meine, ein Wechsel, der für mich dann zu spät kommt, weil er erst in der 76. war und ich weiß nicht, ob man das schon in der Halbzeit hätte machen können, ist halt Emanuel Joa bringen,
ja,
und dafür Gavori rausnehmen.
Ja.
Das macht man dann ja auch gar nicht.
Ne? Aber also da bin ich einfach mal davon ausgegangen, als er zur Halbzeit nicht gekommen ist, dass das irgendwas mit seinem Fitnesslevel zu
tun hat. Ja. Weil ich meine, in diesen ersten Minuten sah man das nicht. Es gab dann aber immer wieder so, man redet sich selber Hoffnung ein, Momente, weil Gavori halt sehr, sehr hoch stand dann ab einem gewissen Zeitpunkt immer auf der ballfernen Seite. Fortuna hatte, wenn dann den Ball rechts, kennt man. Und man hoffte dann ja darauf, dass Gavori, der dann viel Platz vor sich hatte, diesen Ball bekommen würde. Häufig bekam er diesen auch nicht.
Ja.
Wenn er ihn bekam, war er erstmal so, ja, ist Gavori. dann waren die Flanken auch sonst wo, ne? Und da in diesen Momenten hatte man ja schon irgendwie so gedacht, also da wird doch Ioa jetzt auch Sinn machen. Also wenn man schon diese Seite irgendwie so hoch steht. Ja, und dann kriegt man da eventuell sogar mal einen Ball hin, nicht häufig, aber ne, kann natürlich sein, dass Joa noch nicht so weit ist und so weiter und so fort, weiß ich, kann ich nicht beantworten, aber das ist natürlich ein Gedanke, den man trotzdem formulieren kann, ohne jetzt eine Gewissheit zu haben, warum man ihn nicht beantwortet.
Ja, aber also ich meine, wenn er für 45 Minuten bereit gewesen wäre, dann hätte ich ihn sofort gebracht, aber es ist halt viel Konjunktiv. Wir wissen halt einfach nicht, wie sehr er schon im Saft steht. Und dass es maximal zum Jobsharing auf der Seite reicht, das hatte ja Daniel Thun in der Pressekonferenz vor dem Spiel hinlänglich klar gemacht und da ja auch schon gesagt, dass Gavori da schon deutlich weiter ist. Deshalb habe ich mir eigentlich fast gedacht, dass es dann nicht 45 Minuten ist. Aber klar, diese Hoffnung hatte ich vielleicht noch in der Pause, dass man da schon reagiert, aber ich war dann erstmal ein bisschen überrascht, dass man halt einfach keinen Zugriff nach wie vor auf das Spiel bekommen hat. Also wenn es wirklich daran lag, dass bestimmte Dinge nicht umgesetzt wurden, die Daniel Thun vehement von seiner Mannschaft verlangt hat, dann hat er auch in der Halbzeit irgendwie keinen Zugriff auf seine Mannschaft bekommen und seine Mannschaft dann keinen Zugriff auf den HSV so.
Ja, und eigentlich hat man die gleiche Situation wie in der ersten Halbzeit mit dem Tor von Kovnatski, hat man ja als Fortuna ja auch. dieser Schuss aufs leere Tor von Johannessen wäre dann ja der wohlverdiente Ausgleich aus dem Nichts gewesen, den die Fortuna dieses Jahr eigentlich perfektioniert hatte.
Ja, gut, aber ich meine, das war wirklich mehr als um nichts geht's nicht, ne? Aber klar.
Also da diese Anfangsphase war ja auch wieder in allen Belangen wie die Anfangsphase der ersten Halbzeit. Also das auch wieder, mir irgendwann aufgeschrieben, dass 10 im eigenen Strafraum stehen, weil Quarteng gerade verletzt war, waren es nicht 11. Und trotzdem jeder Hamburger oder weil es trotzdem drei freie Hamburger an der Strafraumkante gibt.
Ja, also und man nochmal zur Grundlinie durchstößt, durch so einen vollbesetzten Strafraum ja. und einen Ball auf ja. Ludovic Reis zurücklegen kann in ja. Form von Jean-Luc Dompé. Also sah schon alles eher danach aus, als wäre es nur eine Frage der Zeit, wann das 3-1 fällt und man einen Haken an das Spiel machen kann. So.
Aber dann kommt die längste Druckphase der ja. Fortuna im Spiel. Ja. Was bestimmt so 7 Minuten oder sowas sind. 4 bis 7. So. Ja.
Doppelchance von
Bicinovic.
Ja.
Ja.
Aber da braucht man jetzt auch nicht so einzeln durchgehen, weil das Tor fällt halt nicht. Nee.
Ja.
Und man ist das halt Tor auch fällt einfach. Halt
auf der anderen Seite.
Das fällt auf der Wie anderen das Seite. Fußball so
ist. Ja, du traust dir dann halt irgendwie einmal ein bisschen Ballbesitz zu und läufst dann halt selber in eine Umschaltsituation. Ist natürlich dann auch ein bisschen unglücklich, wie der Ball dann vom Pfosten bei dem Distanzschuss da von
Karabec.
Wie der Ball dann vom Pfosten in den Hinterkopf von Carsten Meyer prallt. Aber mit dem Tor ist es... Das ist natürlich kein unverdienter Spielstand und zu dem Zeitpunkt und mit diesem Tor ist dann halt auch eigentlich die Messe gelesen. Also ja, danach sieht man ja wirklich nichts mehr von der Fortuna. Man stellt dann halt das Spiel ein und versucht halt irgendwie bis zum Ende durchzukommen.
Ja, aber das ist, ich meine, klar, es ist halt irgendwie Pech, dass der Ball an den Hinterkopf kommt. Es ist aber nicht Pech, wie viel Platz Adam Karabek in dem Raum ja, hat.
Genau.
Und völlig unproblematisch diesem Schuss kommt. Ne?
Also in der ist halt Mitte einfach, an der 16er Kante.
Ja, niemand ist da. Nein. Und das ist halt so von wegen, ja, natürlich kommt der Ball dahin.
Ja.
So. Ja.
Gut, hätte er auch einfach aus dem vom Pfosten irgendwo anders ins Spielfeld prallen können und dann hätte man noch weiter irgendwelche vagen Hoffnungen gehabt, dass man den unverdientesten Punkt aus Hamburg entführt, den es wahrscheinlich jemals gab, aber ja, damit war das Spiel für mich auf jeden Fall durch.
Ins Elfmeterschießen schaffen.
Ja, ganz genau. Ja, aber auf eine Verlängerung dieses Spiels hätte ich auch wirklich keinen Bock gehabt.
Elfmeterschießen ist das auch nicht mein Lieblingsmodus.
Ja, dann wird noch so ein paar Mal durchgewechselt. Die Wechsel verpuffen mehr oder weniger, bis auf eine große Chance, die Vermeij noch hat.
Ja.
Aber das wäre ja auch nur der Anschlusstreffer in der 90. Minute gewesen. Und dann erhöht der HSV noch auf 4-1, um im Prinzip auch das Spiel leistungsgerecht am Ende wieder zu spiegeln. Der Stand von 4-1 beschreibt das Spiel dann doch schon ganz gut. Dann ist die Behandlung beim Zahnarzt vorbei.
Dann kommen halt diese Szenen der absoluten, zumindest ist das ja unsere Interpretation natürlich, aber dieser absoluten Hilflosigkeit auf dem Feld nach dem Spiel.
Ja.
Mannschaft wie Trainer. Und dann geht man schon nicht so positiv gestimmt aus diesem Spiel raus, würde ich sagen.
Nee.
Verrückt, noch eine 1-4-Niederlage.
Sehr, sehr, sehr nett formuliert, aber ich meine, aus welcher 1-4-Niederlage bin ich jemals?
Ja, also ich erinnere mal an das 0-3 gegen den Hamburger Sportverein in der Hinrunde.
Ja.
Was ich zwar nur in Teilen gesehen habe, aber das hat man 0-3 verloren.
Ja.
Und es waren alle eigentlich ziemlich optimistisch. So. Und das sind ja jetzt, obwohl die Tordifferenz die gleiche ist, sind wir ja, kommen wir jetzt gerade aus einer Phase, wo man auch einfach nicht das Gefühl hat, okay, da ist irgendwas stabil und gut, der HSV war jetzt stärker oder wir hatten dann einfach ein bisschen Pech. So, klar, ein bisschen Pech hatten wir auch. Aber so, ne, deswegen, die Vorzeichen sind ja wirklich ganz, ganz andere. Auch wenn wir jetzt in der Hinrunde, ja, Rückrunde bisher auch viele Punkte geholt haben.
Ja.
Aber das Dramatischere ist ja, was da spielerisch, was da auf dem Platz passiert ist, ja, in diesen letzten 7 Spielen.
Ja, du hast natürlich recht, dass die Fortuna immer noch schlecht spielt. Das hat sie damals beim Hinspiel auch, aber da haben wir immer gesagt, ey, ja, gib der Truppe nochmal Zeit. Denkt an die Abgänge aus dem Sommer. Ja, da sind
wir
grade,
sind ja defensiv stabil eigentlich, ne?
Genau, und sowas. Aber hey, also die Zeit, wo man noch davon träumt, dass da irgendwie aus diesem Kader noch viel mehr rauszuholen ist, die sind einfach vorbei. Also mir fehlt einfach die Fantasie, wo da noch Luft nach oben, also klar, muss irgendwie sein, weil so grauenhaft möchte ich jetzt nicht noch 9x90 Minuten Fußball gucken in dieser Saison wie am Samstag. Aber ja, also für mich ist der Haken spätestens jetzt hinter der Saison. Und das ist zu früh. Auch wenn ich nicht geglaubt habe, ich habe vorher vor der Saison ja auch gedacht, es wird eine Übergangssaison, aber dass man so früh so ratlos ist, das hätte ich nicht gedacht. Und es schält sich auch für mich nicht heraus, wer die Leistungsträger für die nächste Saison, um die man eine Mannschaft herum aufbauen kann, bis auf einen Isaac Johannesson wirklich sein sollen. So. Und deshalb haben wir sehr viele, ja, oder nicht, aber wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viele Wochen jetzt, um zu überlegen, wie das weitergehen soll. Aber für mich war das am Samstag schon sehr erschütternd, auch wenn ich nicht mit dem Punkt gerechnet habe, aber in welcher Art und Weise man da einfach schon einen Klassenunterschied gesehen hat. Bei einem HSV, der jetzt auch nicht durch diese Liga geflügt ist. Klar war das ein starkes Spiel von denen, aber die stehen nicht irgendwie mit 10 Punkten Abstand an der Tabellenspitze.
Ja, es ist halt das eine, dass man wahrscheinlich nicht aufsteigt, aber das andere ist halt, dass die Fragezeichen für die sportliche Zukunft der Fortuna doch einfach groß sind, ne?
Ja.
Oh, Lu, ja, ich habe also letzte Woche. Wenn ich das anschaue, es laufen, glaube ich, alleine 10 Verträge laufen aus, plus dass es dann Jampi noch so Fragezeichen hinter Johannesson und einem Jordi Device zum Beispiel gibt. Also der Umbruch, der da im Sommer ansteht, auch wenn ja vielleicht nicht alle von diesen 10 Spielern gehen werden, wo die Verträge auslaufen, aber es wird mit Sicherheit ein großer Teil gehen. Also der Umbruch, der da kommt, der wird riesengroß sein, genau wie Tim es schon anspricht. Es ist eben auch kein klares Gerüst erkennbar, wo man halt sagen würde, okay, wir tauschen halt viele, vermutlich viele, viele Spieler aus, aber wir wissen halt, wie eben dieses Gerüst aussieht, in das wir die Neuzugänge halt einfügen können. Das ja, bedeutet halt schon, dass es einfach eine riesige Herausforderung wird, die da auf die sportliche Leitung wartet. Und ich glaube, da haben wir jetzt wirklich in den nächsten Wochen mehr als genug Zeit zu, weil wir uns wahrscheinlich nicht mehr in aller Tiefe dann mit den Spielen halt irgendwie jeweils
beschäftigen werden. Wir können gerade nicht das Mikro ausschalten beim Niesen, weil wir nebeneinander sitzen. Sorry.
Ja, der Heuschnupfen ist nicht leicht. Ja, und wie gerade angesprochen, ich glaube, wir werden über diesen Umbruch, der da kommen wird, noch in aller Tiefe sprechen können bald, weil eben die restlichen Spiele vermutlich nicht mehr die allergrößte Relevanz haben werden. Die andere Frage ist aber wirklich dann für mich eben auch die, wie es eben auch mit dem Trainer weitergehen wird, weil ich mir da jetzt schon langsam mehr anfange, große Sorgen zu machen, dass halt irgendwie bei einem Trainer, wo wir halt genau wissen, es ist ein Trainer, der halt eben nicht die eine große Idee verkörpert, sondern halt ein Trainer, der sich immer am Gegner ausrichtet. Da sind wir nicht in der Situation, wo man halt sagen kann, hey, wir sind dabei, was zu entwickeln, das braucht Zeit. Das ist jetzt eine Saison, wo es nur darum geht, gewisse Dinge einzustudieren, damit halt irgendwie damit diese übergeordnete Idee dann vielleicht am Ende der Saison oder dann vor allen Dingen eben nächste Saison funktioniert. So ist es ja nicht unter Daniel Thun, sondern Daniel Thun ist immer jemand gewesen, der sich fragt, wie stelle ich meine Mannschaft so ein, dass ich dem Gegner das wegnehme, was er am besten kann, und deswegen halt immer einfach Dinge ändert. Und ich glaube, wenn halt so ein reiner, wenn halt so ein Trainer, der sich halt eben nur am Gegner ausrichtet, wenn der halt dann irgendwann keine Ergebnisse bringt und das eben auch über so eine lange Zeit, und das sind ja eben nicht nur die Ergebnisse, die ausbleiben, sondern es ist ja vor allen Dingen die Spielweise, dass man halt irgendwie das Gefühl hat, es greift überhaupt nichts von dem, was da an Ideen reinkommen. Es greift überhaupt nichts von den Veränderungen, die man halt von Woche für Woche vornimmt. Dann finde ich es ehrlicherweise noch schwerer, halt zu vermitteln, langfristig mit einem Trainer zu arbeiten, der halt eben keine übergeordnete Idee hat, als es ohnehin schon wäre.
Ja, also ich glaube. Ja, aber das ist irreführend. Ja, ja. Das ist irreführend formuliert, weil es wirkt so, als ob es keinen Daniel Thun Fußball gibt, für den man einen Kader ihm an die Hand geben kann. Und das stimmt halt nicht. Wir wissen halt, was Daniel Thun bisher gespielt hat. Klar, der hat halt, der orientiert sich am Gegner, aber er orientiert sich an starken Außenspielern, gerade offensiv, die hat er nicht zur Verfügung bekommen. Defensiv spielen die Außenspieler, die er hatte, einfach nicht die Rolle, wie man sich das gewünscht hat. Also wenn man sagt, ja, er hat keine übergreifende Idee und dann suggeriert das so, als ob man halt nicht einen Daniel Thun-Kader bauen kann. Und das kann man ja sehr wohl. Das ist aber noch nicht gemacht worden, beziehungsweise dieser Teil, den man halt hatte, der hat einfach, da kommen halt zwei Sachen zusammen. Man hat den Kader nicht so ergänzt, wie das hätte sinnvoll sein müssen, vor allem auf der Außen offensiv. Und man hat dann halt im Pech in der Defensive, dass halt Zimbos Zeit anscheinend abgelaufen ist und dass Ioa einfach völlig neben sich stand die ganze Saison. Und dass man da keine Tiefe hat auf den Außenpositionen, ist halt dann noch der nächste Punkt. Und ich finde eigentlich, ja, also klar, das ist trotzdem eine total wichtige Frage, die Trainerfrage. Und das ist, glaube ich, das, was einen so beunruhigt, dass man da Dinge sieht, wo man sich fragt, naja, wo geht das hin? Aber das muss man zusammen, eigentlich wäre die jetzige Phase, wenn man irgendwann mal so einen Joker ziehen wollen würde, um halt Insider-Infos aus der Fortuna herauszukommen, dann würde ich ihn jetzt ziehen wollen und jetzt sehen, ob es bei der Fortuna sowas wie eine Kaderplanung gibt. Woran ich starken Zweifel habe, dass das irgendwie etwas ist, was man irgendwie befriedigend sein würde. Aber jetzt weiß man quasi, woran man ist. Man weiß halt, dass man nächste Saison halt zweite Liga spielen wird. Da kann man halt planen mit. Man kann halt ungefähr planen, wie viel Kohle man dafür hat. Ja, man muss halt sagen, okay, wir müssen sowieso noch diese Spieler verkaufen. Johannesson zum Beispiel, weil man ja so gut gewirtschaftet hat die letzten Jahre und das Festgeldkonto so pralle ist, muss man den auf jeden Fall verkaufen. Und dann kann man sich überlegen, und das ist das Problem, ja, will man halt diesen Kader um den Trainer Daniel Thun bauen? Das ist eine wichtige Frage. Und wenn man aber sagt, ja, das möchte man, dann kann man jetzt sich überlegen, was für Spieler brauchen wir, wen können wir irgendwie schon mal so ein bisschen ansprechen und so weiter und so fort. Was sind die Positionen, wo wir eben, weil wir darauf verzichten, auf die und die Spieler in der nächsten Saison zu gehen, wo wir uns, das jetzt würde ich gerne die nächsten Wochen und Monaten da gerne Mäuschen spielen und gucken, was passiert da eigentlich. Weil das sehr, sehr viel aussagt.
Ich kann dir aber sagen, was passiert. Also, jetzt mal, ich meine es wirklich ernst. Es ist ja auch rechnerisch noch sowas von möglich, dass man Dritter wird. Wir sind noch weit davon entfernt, dass die Fortuna mit Weber und Alofs anfängt, einen Zweitligakader zu planen. Wir sind noch weit davon entfernt, ich sage dir. So, da passiert jetzt gerade mal noch gar nichts.
Ja, das stimmt.
Da wird jetzt gerade geguckt, wie weit, und zwar wird mit der zweiten Liga gerechnet, wenn es feststeht. Oder wenn man nur noch durch ganz absurde 9 Punkte in 3 Spielen holen, dabei müssen, dann muss der Dritte dann alle Spiele verlieren oder so. So, ne? Also wir sind noch mindestens 3 Spiele davon entfernt, dass irgendwer da irgendwas macht.
Ich hoffe, du hast recht. Es könnte halt auch wesentlich schneller wirklich endgültig vorbei sein, wenn man nicht schleunigst irgendwie die Leistung stabilisiert bekommt. Ansonsten stimmt natürlich alles das, was ihr gesagt habt. Ich fürchte auch, dass man da jetzt wahrscheinlich noch relativ wenig tätig werden wird, aber man kann auf jeden Fall festhalten, wenn wir jetzt schon mal auf die Saison 25/26 schauen, dann hat die Fortuna eben jetzt mit dieser Planungssicherheit einen riesigen Wettbewerbsvorteil gegenüber den anderen Teams in der oder gegenüber den meisten anderen Teams in der Liga. Und man muss einfach hoffen, dass sie das nutzen werden.
Und da haben sie dann doch das Mikro ausgemacht.
Ja, also von wegen nutzen können, was Moritz sagt, 100%. Da macht sich jetzt keiner über die nächste Saison in der zweiten Liga Gedanken bei Fortuna.
Ist ja auch schwierig, wenn man in diesem Konstrukt, was man sich selber geschaffen hat, gerade drinsteckt, wo irgendwie... Zumindest ist das ja unsere Interpretation und wir haben ja auch schon über Finanzen gesprochen, häufiger und so, ne? Und wenn man in diesem System, in dieser Struktur drinsteckt, wo eigentlich alles auf diesem Bundesliga-Aufstieg ausgelegt ist, auch mit Fortuna für alle, mit den neuen Sponsoren, die man finden muss, dann wird es natürlich schwierig, da auch wieder rauszukommen. Zumindest mit dem Personal, was gerade da entscheidet.
Naja, gut, aber ich meine, dass jedes Team das Maximum an Erfolg erstmal will, ist ja erstmal klar.
Aber wir sagen ja schon jetzt nicht, also es ist ja schon seit einer Weile, dass wir immer das Gefühl haben, beziehungsweise dass ja auch teilweise mit Zahlen untermauert wird, dass es immer alles auf Pump ist, was man dann immer wieder refinanzieren muss, dadurch, dass man immer wieder Spieler verkauft, teuer verkauft, da ist man ja drauf angewiesen und sich doch finanziell relativ weit aus dem Fenster lehnt, um dieses eine große Ziel zu schaffen und es nicht als einen längerfristigen Plan eben hat. So wie Jan das gerade angedeutet hat, könnte man das natürlich machen. Also wir haben ja auch da jetzt am Samstag drüber geredet, die Fortuna ist natürlich nach wie vor eine sehr gute Adresse, auch für Spieler und ein attraktiver Verein mit einer guten Fanszene und einer guten Stadt und so. Das heißt, man hat da schon Möglichkeiten. Man kann wahrscheinlich auch ein bisschen mehr zahlen als Cottbus oder wer da jetzt alles aus der dritten Liga hochkommt.
So. Das ist vielleicht nicht der Vergleichswert. Man kann besser bezahlen als 1860 München. Ja, das ist wahr.
Aber tatsächlich kannst du das ja auch nicht dem Großteil des Publikums in Düsseldorf verkaufen, dass da jetzt ein Kader gebaut wird, der möglichst bis März, April nächstes Jahr die Klasse gesichert haben soll.
Ja, aber darum geht es ja auch nicht.
Es geht ja auch nicht darum.
Es geht jetzt darum, dass man jetzt quasi schon, du hast ja jetzt natürlich, kannst du jetzt auch noch nichts sicher machen, aber die Vorarbeiten, von denen du dann halt nach der Saison halt profitieren kannst mit, wo brauchst du für die nächste Saison, wenn du an Daniel Thun festhältst. Wenn du das nicht machst, sind das objektiv andere Probleme, ne, und größere Herausforderungen. Aber selbst wenn man sagt, jetzt kann man sich ja auch überlegen, will man an ihm festhalten, weil man weiß jetzt, was man hat, im Guten wie im Schlechten, und dann kann man auch überlegen, auf wem geht man zu, was das angeht.
Gut, aber glaubt ihr, also rausschmeißen wird man Daniel Thun nicht, wenn es jetzt nicht eine fatale Niederlagenserie gibt. Wenn, dann müsste man das irgendwie so hinkriegen, dass Daniel Thun dann nach der Saison sagt und man sich jetzt schon drauf einigt, wir lösen den Vertrag in beidseitigem Einvernehmen auf. Aber damit man nicht in dieses Fahrwasser kommt, wir setzen uns nach der Saison zusammen hin und analysieren die Saison und diese Zeit verliert, müsste man ja im Prinzip jetzt sich zusammensetzen. Und glaubst du wirklich, dass das passiert? Auf gar keinen Fall.
Nee, warum muss man sich denn, also nee, das ist halt einfach klar, man hat jetzt Daniel Thun verlängert, der hat noch 2 Jahre Vertrag.
Ja.
Das musst du natürlich mit einberechnen, aber du musst jetzt die Entscheidung für dich fällen, willst du mit ihm weitermachen, ja oder nein? Das ist erstmal eine Entscheidung
Ja, das stimmt, aber die Entscheidung ist doch längst gefällt.
Also ja, es gibt aber schon auch noch die Möglichkeit, und die halte ich ehrlicherweise für gar nicht so unrealistisch, dass man halt einfach zu einem Mutual Agreement kommt, das vielleicht einfach nach der Saison zu beenden, weil wenn ich gerade Daniel Thune anschaue, weiß ich nicht, ob der ob der sich halt auch gerade so super gut, wahrscheinlich wird er sich nicht wahnsinnig viel damit beschäftigen, wie das nächste Jahr aussehen wird, aber der sieht gerade einfach so aus, als wäre er irgendwie auch ziemlich überfordert mit der Situation, und es werden mit Sicherheit auch andere Vereine an Daniel Thune rantreten jetzt im Sommer. Ich weiß nicht, ob aus der ersten Liga, was er sich ja, glaube ich, sehr, sehr lange immer gewünscht hat, aber es wird auf jeden Fall Angebote geben. Und wenn die Fortuna jetzt gerade ihre Spielweise jetzt auch erstmal völlig unabhängig von Ergebnissen, aber wenn sich da jetzt gerade in der Spielweise halt irgendwie nicht wahnsinnig was tun sollte und dieser Eindruck, dass der Trainer die Mannschaft nicht erreicht, ich möchte da wirklich einfach nochmal darauf hinweisen, dass im Augenblick wenig darauf hindeutet, dass sich das ändert, und wenn sich das nicht ändert, so wir haben noch über die Hälfte der Rückrundenspiele vor uns, so dann wird das alles eine Schwere bekommen und ja, halt einfach ein Momentum, das man dann, glaube ich, nicht mehr so richtig aufhalten wird. Und dann sehe ich einfach nicht so richtig, dass man halt noch zusammenarbeiten wird nächste Saison.
Genau.
Wie auch immer das dann aussehen wird. Ich hoffe natürlich total, dass ich da falsch liege und dass wir jetzt halt direkt am Wochenende Regensburg schlagen und dass das jetzt irgendwie alles wieder in ganz, ganz andere Fahrwasser kommt. Aber wenn sich da nicht irgendwas ändert, und das heißt, der Trainer muss die Mannschaft wieder erreichen, dann wird das so nicht weitergehen können.
Ja, aber darum ging es mir auch gar nicht. Es ging mir darum, dass wir gerade darüber gesprochen haben, dass man jetzt einen Vorteil hätte, wenn man mal realistisch einen Kader für die zweite Liga fürs nächste Jahr plant und weiß, für welchen Trainer man es plant.
Ja.
Dieses Ganze, dass es ein beidseitiges Agreement gibt, diese Zusammenarbeit aufzulösen, das wird ja erst in 3, 4, 5 Spielen sich rauskristallisieren. Ich glaube, nicht nach dem nächsten Wochenende wird genau. Daniel Thune. So, und dann hat man einfach diesen Vorteil nicht mehr, dass man früh planen kann, mit welchem Trainer und in welcher Liga man nächstes Jahr den Anlauf macht. Von daher...
Den Vorteil hast du ja schon, weil... Normal, also wenn du normal gut arbeitest, dann planst du jetzt ja im Augenblick quasi dreigleisig. Du planst von mir aus natürlich auch noch für die erste Liga nächste Saison. Und dann planst du halt damit, dass du halt einfach verschiedene Spieler halt ansprichst. So, du musst halt viel arbeiten, aber das gehört ja eben zu dem Job dazu. Ob wir das der derzeitigen Spitze so zutrauen, ist halt was anderes. Aber überall sonst wird das so gemacht. Und dann sprichst du halt Spieler an, die vielleicht besonders gut zu einem Daniel Thune Fußball passen. Du sprichst aber auch einfach halt Spieler an, die generell interessant sind. Also du musst ja wirklich fast die Hälfte deines Kaders irgendwie neu zusammenbauen, mindestens aber mal ein Drittel, würde ich sagen. Und da wird es dann ja selbst irgendwie für alle auch so, nicht reichen, dass man halt irgendwie die Großzahl, den Großteil seiner Transfers halt macht, während die Saison schon läuft und irgendwie das und davon irgendwie das meiste noch in der letzten Augustwoche. Also du musst ja auch zum ersten Spieltag irgendwie zumindest mal irgendwie 20 Leute im Kader haben. Und dafür musst du ja auch einfach dann schon sehr, sehr früh diese Saison halt Spieler verpflichten, einfach weil so viele uns verlassen werden.
Ja, also tatsächlich, die Ausrede, es war bis Ende Mai nicht absehbar, in welcher Liga wir im nächsten Jahr spielen, die zieht für die nächste Saison nicht wirklich.
Genau, deswegen Mäuschen spielen, das wäre doch jetzt schon ein Wunsch, den ich habe.
Ja. Apropos, die Mannschaft erreichen, wie ist das eigentlich? Wollen wir uns noch mal so ein bisschen in die Zukunft wagen und das nächste Spiel angucken?
Ja, ich muss dafür kurz, ich verabschiede mich schon jetzt mal bei unseren Zuhörern und Zuhörern, bei euch noch nicht, aber ich werde mich jetzt für den Regensburg-Teil den Ende ausklinken müssen, weil hier gerade jemand wach geworden ist und die möchte zu dieser späten Uhrzeit noch durch die Gegend getragen werden. Also an die Zuhörer und Zuhörer, tschüss von meiner Seite und sagt einfach, wenn es durch ist, ich trage jetzt kleine Kinder durch die Wohnung.
Wunderbar.
Spaß.
Viel Spaß.
Ja, dann wollen wir uns natürlich mal kurz noch damit beschäftigen, ob die Fortuna am Wochenende gegen Regensburg das Kind geschaukelt bekommt. es ist natürlich irgendwie auch eine Frage, wo wir jetzt noch gar nicht so konkret drüber geredet haben, was es überhaupt bedeuten würde, wenn die Fortuna dieses Spiel nicht gewinnen sollte. Das würde, glaube ich, schon auch nochmal einige Dinge beschleunigen, die wir jetzt gerade irgendwie nur so angerissen haben. Aber von diesem Szenario wollen wir jetzt eigentlich erstmal nicht ausgehen. Womit wir auf jeden Fall schon planen müssen, ist, dass es dann doch den einen oder anderen Spieler gibt, der nicht einsatzbereit sein wird. Jamie Siebert hat die 5. gelbe Karte gesehen. Es ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Sache, dass der jetzt halt einfach mal eine Pause bekommt. Also jetzt auch gerade beim HSV-Spiel wieder zu sehen, in der einen oder anderen Defensivaktion, aber gerade auch in den Aktionen, wo er halt Ruhe und Platz hat, dass da halt kaum ein Pass irgendwie mit der vernünftigen Schärfe und mit der vernünftigen Präzision gespielt wird. Jamie Siebert ist wirklich völlig außer Form. Ich kann mich eigentlich kaum erinnern, dass er halt mal so weit weg war von seiner eigentlichen Leistungsstärke. Also der ist im Augenblick, glaube ich, auch ganz, ganz woanders. Von daher wirklich, wirklich vielleicht eine gute Sache, dass der jetzt einfach mal draußen sitzt und dann irgendwie in 2 Wochen wieder frisch angreifen kann. Dazu wurde dann heute kommuniziert, dass sowohl Quarteng nach seiner Verletzung, die er im HSV-Spiel erlitten hat, als auch Giovanni Haag erstmal bis auf Weiteres ausfallen werden. Also durchaus auch eine längere Zeit, und das ist wirklich keine gute Nachricht. Ich werde euch bestimmt gleich irgendwie nochmal kurz fragen, wie ihr denn aufstellen würdet. Das sind nämlich eben Spieler, wo es eigentlich keine so klaren Ersatzspieler für gibt. Von daher wird das, glaube ich, ziemlich, ziemlich spannend werden. Ja, es geht gegen das Tabellenschlusslicht Jahn Regensburg. Die waren gerade am Anfang der Saison, eigentlich das ganze erste Saisonviertel, eigentlich kaum konkurrenzfähig. Von daher muss man da eigentlich echt den Hut ziehen, dass sie es geschafft haben, sich mit so ein paar Änderungen zumindest so weit zu stabilisieren, dass sie jetzt halt einfach konkurrenzfähig sind in der Liga. Trotzdem muss man sagen, auch wenn man jetzt im Winter, glaube ich, nochmal alles versucht hat, da nochmal eine Handvoll Spieler geholt hat, die einfach auch nochmal eine Qualität reingebracht haben, die Regensburg vorher nicht hatte. Also ganz viele Zweitliga erfahrene Spieler haben sie nochmal geholt. Das hat nicht ausgereicht, um da jetzt nochmal eine riesige Trendwende einzuleiten. Man ist halt nochmal ein Stück besser geworden, aber letztendlich sind sie chancenlos, und da wird man wahrscheinlich sehr, sehr wenig Energie darauf setzen, noch zweigleisig zu planen. Regensburg wird nächstes Jahr auf jeden Fall in der 3. Liga spielen. Wenn wir jetzt darauf gucken, was die Fortuna da erwartet, kann man sagen, es ist ziemlich deutlich, nicht nur die schwächste Mannschaft der Liga, sondern eben auch mit großem Abstand die schwächste Auswärtsmannschaft der Liga. In 12 Spielen hat Regensburg die Bilanz von 0-1-11 geholt. Man hat einmal 0-0 gegen Braunschweig gespielt. Also auch von daher nochmal das Gedankenspiel, was es heißen würde, wenn Fortuna dieses Spiel nicht gewinnen sollte. Da würde man sich schon da würde man schon ziemlich krass herausragen, negativerweise. Also die Diskussion möchte ich hier nächste Woche wirklich nicht führen müssen. Wie ist die Spielweise der Regensburger im Augenblick? Man könnte es vielleicht so zusammenfassen, dass die Regensburger eigentlich das machen, was die Fortuna jetzt gegen den HSV gerne gemacht hätte. Denn hat eigentlich alles damit zu tun, dass man sehr kompakt gegen den Ball ist. Das macht man größtenteils, indem man sehr tief steht, das dann eben mit sehr, sehr viel Disziplin verteidigt. Teilweise für gewisse Spielphasen schiebt man dann auch sehr hoch und attackiert dann auch am gegnerischen Strafraum. Aber die Idee ist in keinem Fall, irgendwie mal ein Ballbesitzspiel aufzuziehen oder so. Also Regensburger Erfolg kann irgendwie immer nur damit funktionieren, dass man halt irgendwie leidenschaftlich verteidigt und halt in die Umschaltsituation kommt. Es geht also nur dadurch, dass halt, dass man es halt eben schafft, kollektive Qualität auf den Platz zu bringen, die individuelle Qualität, die man aber dann vielleicht irgendwie an der einen oder anderen Stelle halt irgendwie noch bräuchte, um dann da irgendwie noch wirklich was rauszuholen, die ist ehrlicherweise im Regensburger Kader einfach nicht zu finden. Und deswegen werde ich jetzt hier auch nicht eine Riesenreihe von Spielern noch vorstellen, sondern irgendwie nur noch auf einen Spieler besonders eingehen, aber auch eigentlich eher, weil es eine nette Geschichte ist. Regensburg hat nämlich vor 2 Spielen den Torwart getauscht und damit jetzt einen neuen Stammtorhüter, und zwar Julian Pollersbeck. Ich weiß nicht, ich hoffe, euch sagt der Name noch was. Können wir jetzt eine irgendwie schöne Schleife um die Folge binden? War der Torwart, der Stammtorwart des HSV, als der HSV abgestiegen ist und dann eben auch der Hamburger Torhüter in der ersten Zweitligasaison. Da ist es dann irgendwie, ich glaube, nach der Corona-Saison nicht mehr weitergegangen. Und der ist dann irgendwie über den Umweg Frankreich mittlerweile eben in Regensburg gelandet. Und hat in den letzten 3 Jahren insgesamt genau 2 Spiele absolviert und die halt eben beide für Regensburg in den letzten 10 Tagen. Also der bringt mir jetzt nicht wahnsinnig viel Spielpraxis mit, aber halt irgendwie immerhin noch diesen Namen und die Geschichte fand ich irgendwie ganz nett. Ja, ich muss euch jetzt diese Frage stellen, bevor wir vielleicht irgendwie nochmal auf die Aufstellung gehen. Was denkt ihr, was passieren würde, wenn die Fortuna dieses Spiel nicht gewinnt?
Ja, also zum einen kommt es natürlich auf die Begleitumstände an. Auch, also ich glaube, dass da nach wie vor das Berücksichtigung finden würde. Also wie man das Spiel verliert, kommt mit Sicherheit darauf an. Also durch einen unberechtigten Elfmeter 0-1 und man hat sich vorne wieder die Zähne ausgebissen, weil man unkreativ war. Ich glaube nicht, dass dann irgendwelche personellen Konsequenzen auf der Trainerbank sofort gezogen würden. Aber man hat danach eine Länderspielpause. Von daher sagt niemals nie.
Das heißt, man hat auch genug Zeit, um sich so richtig in einem Unwohlsein einzurichten. Also ich glaube, eigentlich bin ich da auch bei Tim. Ich glaube nicht, dass das im Verein unmittelbare Konsequenzen haben wird. Würde. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, weil es ja durchaus schon Stimmen gibt, die auch schon seit einer Weile doch nicht mehr besonders pro Tune sprechen, zumindest im Internet. Da sind ja Stimmen immer besonders laut. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass die Stimmung so ein bisschen wirklich kippt gegen Tune und vielleicht auch gegen die Mannschaft, weil ich meine, wir waren ja jetzt immer wenn du im Stadion stehst, klar hast du immer die Meckerer, aber ich habe schon das Gefühl, die Stimmung ist auch bei den Fans nicht mehr so wohlwollend, würde ich sagen.
Ich glaube, ja,
da könnte wirklich was passieren.
Ich bin sehr gespannt auf die über die Medien kolportierten Bewerbungszahlen für das Freispiel gegen Preußen Münster.
Ob es überhaupt kolportierte Zahlen gibt oder
nicht. Ja, genau, ob man da so einen Mantel des Schweigens drüber hängt. Und also da bin ich sehr gespannt, wie das generell aussehen wird und medial vertreten wird von Seiten des Vereins. Das hätte natürlich, ich glaube, die Bewerbung beginnt morgen, ne? Und mit Sicherheit wird man da eine Weile warten müssen, bis man genug Bewerbungen hat. Und ich sag mal, eine Niederlage gegen Regensburg wird auf jeden Fall diesem Vorhaben, da nochmal mit guten Zahlen zu glänzen, um irgendwelche Sponsoren an Land zu ziehen. Also da würde das einen absoluten Tiefschlag bedeuten.
Ja, und wie würdet ihr es personell angehen? Also ich würde sehr, sehr gerne wieder zu Viererkette zurückkehren, sage ich ganz ehrlich. Ja. Dann gibt es halt für Haag halt keinen Ersatz. Da muss man halt irgendwie wieder ein bisschen rumschustern. Es gibt halt für Quarteng eigentlich keinen Ersatz. kann jetzt natürlich irgendwie die nächsten Wochen irgendwie immer Startelf-Niemals bringen, weiß ich aber auch nicht. Ich hatte kurz die Idee, ob man dann jetzt einfach den frisch genesenen Ioa irgendwie für den rechten offensiven Flügel halt irgendwie nimmt, also einfach damit man da halt nicht immer Niemals bringen muss.
Ja.
Aber auch da würde ich eigentlich sagen, Mann, Emma, so, ich würde den eigentlich wirklich gerne langfristig auf der linken defensiven Seite halt irgendwie sehen und den jetzt nicht irgendwie wieder dreimal hin und her schieben, weil das wird dann auch nur dafür sorgen, dass er halt irgendwie nicht, dass er halt nicht zur alten Form zurückfindet. Von daher bin ich da ehrlicherweise einfach ziemlich ratlos gerade.
So, man braucht ja schon eigentlich Offensivpower und Fußballer und so, ne?
Ja.
Sonst hätte ich dir jetzt die perfekte. Trotzdem bin ich, glaube ich, für ein 4-3-3, was so hervorragend geklappt hat in den letzten Spielen. Als man es gespielt hat, ich würde sagen, man spielt mit Johannesson, Zimbo und Schinter. Dann kommst du über links mit Brederode.
Also Zimbo ins Mittelfeld wieder,
meinst du?
Ja. Ja, ich meine, was es natürlich gibt, wenn du dieses 4-3-3 spielst, dass man halt Pičinović wieder auf diese komische Rechtsaußenposition stellt. Das hat man jetzt halt wie vor 2, 3, 4 Wochen hat man das ja, glaube ich, ein paar Mal gespielt.
Das war nicht so gut.
Es ist irgendwie nicht so gut, aber nicht so
also
gut
ist halt Pičinović irgendwie sehr vieles auf die Bank setzen.
Würde ich ehrlicherweise nicht. Ich würde den eigentlich sehr gerne drin sehen.
Aber wie willst du denn dann 4-3-3 spielen, Moritz?
Ja, ohne André Hoffmann.
Der muss ja rein.
Ja. Ach so, ja gut. Wir können ja, haben ja eh keine Dreierkette.
Nein, aber ich meine, wenn du sagst, auf dieser Halbposition hat dir Pičinović nicht gefallen und der soll spielen, also Kovnatski raus, ich verstehe es gerade nicht.
Nein, das ist eine schlechte.
Kovnatski rein, Pičinović auf diese Rechtsaußenposition, was aber dann doch irgendwie eher zur Mitte orientiert ist. Also gegen, zum Beispiel beim FC hat man ja so gespielt. Ja. Und irgendwie, ich glaube auch in dem Heimspiel davor, könnte ich mir schon vorstellen, es würde aber eben auch bedeuten, dass halt von Brederode wieder reinrückt.
Ehrlich, ja, klar.
Würde ich den, ja, aber wenn ich mir schaue, wie der gespielt hat und wie der gegen den Ball agiert hat.
Ja, aber also ich meine, wenn du 4-3-3 spielen willst, mit welchen Spielern willst du es denn spielen? Willst du Karim Afo eine Chance geben, ja? Okay. Ja, der scheint ja in der zweiten Mannschaft, beziehungsweise bei den U19 Junioren auch zu treffen, wie es ihm lieb ist, aber ja, keine Ahnung, da bin ich zu wenig Kiebitz, kann ich nichts zu sagen, ne? Klar, vielleicht mit Karim Afo, aber.
Es gäbe natürlich noch irgendwie die Option, halt Danny Schmidt reinzubringen, damit man halt zumindest gegen den Ball irgendwie was hat. Würde ich jetzt auch nicht komplett irgendwie.
Und nicht mit Kovnatski, Pičinović und Schmidt. What the fuck? Nein.
Sag ich doch auch gar nicht. Das sind doch jetzt einfach verschiedene Ideen.
Ja, okay. Also an Karim Afo habe ich nicht gedacht bisher, aber das wäre natürlich gegen Regensburg eine Möglichkeit. Letztlich möchte ich einfach, dass.
Was ist denn dein Wunsch, Tim?
Genau. Offensiv, das ist einfach offensiv, also so von wegen, hey, ganz im Ernst, dass jetzt nicht wieder so geguckt wird, oh ja, wir müssen dieses Spiel unbedingt noch zur Not 1-0 gewinnen, damit wir noch weiter rechnen können, sondern dass man halt einfach die Spieler, die man sagt, für einen netten Kick sind das jetzt die coolsten, die in der Woche performt haben und jetzt nicht irgendwie taktisch, wir locken da irgendjemanden, die einfach alle aufs Feld machen und es gibt ja einfach total wenige, die noch fit sind. Also die Innenverteidigung stellt sich ja von selbst auf. Und dann die Außenverteidiger, keine Ahnung, eigentlich auch fast. Also man hat halt die Wahl zwischen Gavuri und Emma so. Ja, und dann auf der anderen Seite hat man da noch groß die Wahl. Also ich meine, Lundahl scheint nicht hundertprozentig fit zu sein und kann auch sein, dass er ausfällt. Ja, und dann wird es ja schon schwierig. Dann musst du ja da eigentlich Zimbo hinsetzen. Also das habe ich jetzt gerade so gedacht, dass du ja sonst gar nicht weißt, wer da auf der rechten Seite Seite, außer natürlich unser jetziger Aushilfs, halt wieder Moritz Heyer, keine Ahnung.
Einer von beiden muss halt rechts spielen, einer muss in der Mitte spielen.
Ja, genau. Das ist vielleicht auch austauschbar. Aber ich finde den Ansatz, eigentlich finde ich, wenn wir diese Folge jetzt beenden wollten, finde ich den Ansatz, den du gerade uns mitgegeben hast, Tim, eigentlich einen wunderschönen Schluss, dass wir ab jetzt nur noch Champagner-Fußball spielen werden.
Ja.
Und jetzt nur noch, einfach nur noch.
Richtig.
Ergebnisse sind einfach sowas von zweitrangig. Ja. Wir wollen jetzt einfach den Fans ein bisschen was zurückgeben.
Und das Schöne an dem kleinen Kader, den man hat, ist ja auch die halbe zweite Mannschaft beziehungsweise U19-Junioren müssen ja jetzt um 11 gegen 11 im Training spielen zu können, regelmäßig bei Daniel Thun auflaufen. Und wer weiß, vielleicht kommt da noch jemand, den wir gar nicht auf dem Schirm haben in dieser Saison mal zum Einsatz. Also so würde ich mir das ab jetzt wünschen. Und da kann man gegen Regensburg direkt mit anfangen, um halt klar zu machen, so, hey, wir rechnen hier jetzt nicht mehr, sondern wir gucken, auf wen wir einfach in der nächsten Saison vielleicht bauen wollen.
Ja, also ich glaube, also ich würde mir das natürlich in gewisser Weise auch wünschen, aber ich glaube, das Regensburg-Spiel ist ja halt absolut der falscheste Moment dafür, einfach weil, wie ich eben ja schon gesagt habe, ich glaube, dass halt die Kräfte, die anfangen, auf den Verein zu wirken, wenn man dieses Spiel gegen diese Regensburger nicht gewinnt, das wird zu schwer sein. So, und dem möchte sich keiner aussetzen, sowohl in der Führung niemand und auch ganz bestimmt nicht Daniel Thun. Deswegen sollte man dieses Spiel schon einfach um jeden Preis erstmal gewinnen und dann kann man irgendwie immer noch zu anderen Saisonzeitpunkten halt schauen, wenn sich irgendwie der Champagner vielleicht
nach dem Spiel ist. Champagner trinken einfach.
Genau, aber ich glaube, erstmal sollte man dieses Spiel gewinnen.
Damit, um über die 40 Punkte zu hüpfen.
Nee, aber damit man halt einfach damit einfach die Stimmung nicht noch schlechter wird und sich dann halt eben in der Länderspielpause halt irgendwie so tief reinfressen kann.
Na gut.
Wir werden sehen.
Auf jeden Fall.
Ich werde das Spiel nicht sehen.
Naja, wir werden dir berichten und du kannst so fleißig Fragen stellen, der Zusammenschnitt, das denn richtig wiedergegeben hat, dass Fortuna die Spielvereinigung, nee, heißen die so, den SSV Jahn an die Wand gespielt hat.
Ja. Okay. Man doch wirklich langfristig irgendwie einen Boller, Tim Boller setzen sollte. Das ist der Tim.
Ich glaube, Jan heißt er.
Jan.
Ja. Okay. Gut. In dem Sinne gehen wir doch noch ganz positiv bestimmt aus der Folge raus.
Bis nächste Woche.
Ja. Ciao.
Ciao.